Herzlich willkommen zur 42. Folge von Update Klima und Energie. Das ist die dritte Episode der zweiten Staffel. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen besonderen Gast habe beim Podcast. Wir schauen zunächst mal ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Wie ist eigentlich die Bewegung für erneuerbare Energien entstanden? Und der Auslöser dafür ist so ein bisschen auch, dass ich selbst vor 25 Jahren angefangen habe, für erneuerbare Energien zu arbeiten. Und deswegen freue ich mich noch ganz besonders, dass ich Cher Pontenagel begrüßen kann, weil, liebe Irm, ich damals bei dir angefangen habe, für dich zu arbeiten, für die erneuerbaren Energien zu arbeiten. Und über die Zeit und was vorher war, wollen wir heute zusammen sprechen. Herzlich willkommen.
Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Ich erinnere mich natürlich gut an die Zeit. Sie war eine sehr produktive Zeit. Du bist nämlich eingestiegen in der Hochzeit unserer Arbeit. Das waren ja dann immerhin Anfang der 90er. Ich weiß nicht, wann war es genau, wann du eingestiegen bist?
98, gerade vor dem Regierungswechsel dann.
Ah ja, 98. Also du hast aber trotzdem ja die Ergebnisse oder das, was in den 80ern bei uns gelaufen ist, beziehungsweise, nee, 90er im Grunde, wir haben ja 88 die Gründung gehabt, eigentlich die 90er hast du dann ja wie lange mitbekommen?
Ja, es war also zu der Zeit, wo man noch nicht genau dann wusste, ihr hattet Konzepte viele schon erarbeitet, mit noch Kohl als Bundeskanzler. Und man hat sich vorbereitet, hat gehofft auf einen Regierungswechsel, wusste aber nicht genau. Also es war eine sehr spannende Zeit, weil ich mitbekommen habe, dass es ja damals die strategischen Ansätze gab, was passiert, wenn wir weiter mit Kohl machen oder was passiert mit dem Regierungswechsel und wir können dann wirklich auch noch größere Änderungen mitbewirken. Liebe, ich bin 1998 eingestiegen, da hat es Ursula schon 10 Jahre gegeben und mich interessiert aber sicherlich auch viele von unseren Zuhörern und Zuhörern, was ist vorher passiert und wie kam das überhaupt zu der Gründung 1988 von Eurosolar und wie bist du persönlich dann mit dazugekommen? Also die 80er gab es ja eine Entspannungspolitik, wo ja die geopolitische Lage sich entspannt hat und dann ist dann Tschernobyl passiert, wo energiepolitische Fragen auf einmal stärker im Vordergrund waren. Aber ich war damals ein Teenager, ich habe damals nicht groß an erneuerbare Energien gedacht. Wie kamst du dazu, dich dann und auch gemeinsam mit deinem Mann Hermann Scheer das so sehr auf die erneuerbaren Energien zu konzentrieren?
Ja, da muss ich so ein bisschen ausholen, ne? Weil wenn man irgendetwas gestaltend oder bei einer Gestaltung mitgestaltend einsteigen möchte, dann hat man dann ja meistens selber schon irgendeinen Hintergrund, der einen dazu motiviert, mitzumachen. Natürlich ging die Initiative von Hermann Scheer aus, von Hermann aus. Aber mich dazu zu gewinnen, das war vielleicht auch nur möglich, weil ich natürlich lange vorher mit ihm schon über bestimmte Themen diskutiert hatte, sodass ich wusste, dass wenn er tatsächlich es schafft, eine Organisation zu gründen, als Bürgerorganisation, wo man Leute gewinnen will, die dann die Initiativen unterstützt, dann ist es natürlich eine Frage, dass man selber schon sich mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt hat, ne? Oder mit der Frage. Und bei mir kam aber der Einstieg über eine private Erfahrung. Ja, in der damaligen Zeit ging unsere kleine Tochter in den Kindergarten und das sind dann auch so bewegende Momente, wenn plötzlich die Kita-Betreuerin sagt, heute sind schon wieder so viele Kinder krank und dann frage ich auch, wieso sind die plötzlich alle krank? Ja, die haben alle den Krupphusten. Und dann, das hörte ich zum ersten Mal, wie ich das eigentlich nur aus Nordrhein-Westfalen kannte. Ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen, wo das natürlich mit den Krupfwerken in Verbindung stand, beziehungsweise eigentlich natürlich mit der Kohleförderung. Wieso war das dann in Stuttgart? Ja, und da stellten wir dann fest, in einer bestimmten Kessellage einer Stadt ist es dann nicht unbedingt ja, eine Kohleförderung, sondern dann reicht ja schon die Verfeuerung der Energie für die Wärme oder der Autoverkehr, ja, dass sich das in dieser Kessellage sammelt. Und das war in Stuttgart natürlich sehr sehr intensiv der Fall. Und so hatten die Kinder Krupphusten. Das heißt, hieß also, dass ich im Grunde durch die Gesundheitsfrage dahin kam. Und vorher hatte ich schon, weil ich innerhalb der SPD mich um die Frauenpolitik bemühte, wir kümmerten uns damals um die Eherechtsreform, aber in dem Zusammenhang war es dann auch so, dass wir die Ozonlochfrage, die natürlich alle bewegten, mit behandelten und dann sagten, naja, das geht ja gar nicht, dass wir auch alle in unseren Sprühdosen ja unser Treibhausgas versprühen. Und wir haben dann die erste Sprühdosenaktion gemacht von der ASF her, also der Frauenorganisation, innerhalb der SPD. Und die Jusos haben uns ein bisschen ausgelacht. Die sagten, dann lasst ihr doch erstmal euer Haarspray weg. Ja, und fanden das also ein bisschen niederschwellig, was das Auferweckungspotenzial angeht, um Leute zu begeistern, sich um dieses Thema mitzubemühen. Also das waren so zwei persönliche Anlässe, die mich bewogen haben. Auch dann, als eben Hermann ein bestimmtes Buch schrieb, mich da auch so ein bisschen weiter mit zu beschäftigen. Und dieses Buch hing natürlich damit zusammen, dass er 86, da hat er das Buch geschrieben, Die Befreiung von der Bombe, ja, 80 in den Bundestag gekommen war und im Verteidigungsausschuss war. Und dort der Sprecher der Untergruppe, Unterabteilung Rüstungskontrolle und Abrüstung war, Abrüstung, Rüstungskontrolle, so hieß der Unterausschuss und da war er der Vorsitzende. Und dieses Buch beschäftigte sich natürlich grundsätzlich erstmal mit diesen Abrüstungsfragen, aber überhaupt auch natürlich mit der Energiefrage, auch was die Rüstung betrifft. Ja. Und in dem Zusammenhang hat er dann aber einen Exkurs geschrieben zu Wasserstoff. Und das hing damit zusammen, dass er Leute kennenlernte in Stuttgart von der DLR, die sich sehr intensiv mit Wasserstoff beschäftigten. Und das ist ja auch sehr einleuchtend gewesen, wenn man sich sozusagen eine Weltwirtschaft über Wasserstoff vorgestellt hat. Und da kann ich nachher noch mal ein bisschen drauf zurückgreifen, weil wir das natürlich hinterher bei Eurosol auch ein bisschen aufgegriffen haben, aber später dann eben doch noch mal von der anderen Seite betrachtet haben. Aber das ist ein weiteres Thema dann. Aber ich wollte dies nur vorweg schicken, dass man selber anscheinend auch so ein bisschen angefixt werden muss, um sowas mitzumachen. Und da muss man eben vorher vielleicht schon sich so ein bisschen entweder über die Gesundheitsfrage oder über die Energiefrage an sich, dass man eben merkt, ohne Energie geht ja nun mal nichts, ja, und die ganze Welt braucht Energie und die einen haben sie und die anderen bekommen sie nicht, weil sie sie gar nicht bezahlen können. Ja, und dann ist man ja ganz schnell bei der Ressourcenfrage. Und diese Diskussion war für mich eben spannend und interessant. Und da war dann klar, als Hermann meinte, wir müssen solch eine Organisation gründen, dass man dazu mehrere Leute brauchte. Aber warum kam man auf ihn zu? Ich glaube, es hing ja auch damit zusammen, dass er diesen Exkurs da in dem Buch geschrieben hatte und dass er als Abgeordneter wohl der Einzige war, der ansprechbar war. So haben es wenigstens so einige Wissenschaftler dann hinterher betont, dass sie sagten, wir stehen immer vor diesen Türen, vor diesen verschlossenen Türen der Abgeordneten oder auch dann der Ministerien und deren Mitarbeitern und kriegen kein Gehör, obwohl wir große Möglichkeiten haben. Gerade die DLR hat ja auch eine Menge entwickelt. Und die Photovoltaik war klar, kam aus dem Weltraum, aus der Weltraumforschung. Es war ja schon eine ganze Menge auf den Weg gebracht. Und es gab ja auch schon kleine Industrien. Ich werde nie vergessen, wie Alois Wobben mit der Gründung von Enercon, du kennst diese ganzen Geschichten, ja, hoch erfreut war, dass das politisch nun endlich auch aufgegriffen werden sollte. Und es ist natürlich traurig, dass auch Enercon dann hinterher in die Schwierigkeiten kam, so wie es für die Photovoltaik ja dann hinterher auch war. Also das war so ein bisschen der Einstieg. Und als dann Hermann sich entschloss, tatsächlich 88, all die Leute, die ihn schon besucht hatten oder die ihm schon geschrieben hatten, weil sie merken, dass es da nun einen Abgeordneten gibt, der sich diesem Thema annehmen wollte und vor allen Dingen dazu eben ein Buch geschrieben hatte, wo das schon daraus hervorging. Als er diese Leute dann versammeln konnte, es waren so ein bisschen mehr über 100, vor allen Dingen Wissenschaftler, aber auch besorgte Bürger und engagierte Bürger und so ein bisschen Industrie, was sich so entwickelte. Es gab ja noch gar keine richtige Solarindustrie oder Windindustrie im größeren Maßstab. Ja, und wie es bei Hermann dann üblich war, es wurde alles an einem Tag geregelt. Ja, die Organisation wurde an einem Tag gegründet. Und dann war ich Gefangene dieser Situation. Ich habe mich erst noch geziert, aber dann habe ich es dann doch gemacht. Und ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und als ich sozusagen den ersten Rückblick schrieb, so nach 25, eigentlich nach 20 Jahren, nach 10 Jahren, 20 Jahren, 25 Jahren, da wurde mir erstmal klar, wie viel wir da auf den Weg gebracht haben. Und das war natürlich nötig. Und es ging eben eigentlich über die ganz banalen Fragen, kann eigentlich das Potenzial der Sonne uns versorgen? Ja, und jetzt Sonne immer gemeint als alle erneuerbaren Energien. Das zu vermitteln war gar nicht so einfach, weil es natürlich eine Energiewirtschaft gab, die eigentlich der Hauptgegner der ganzen Angelegenheit wurde. Es war nicht die Politik und es waren auch nicht die politischen Widerstände, die man überwinden musste. Es war eigentlich immer wieder die Energiewirtschaft, die dagegen zwischengrätschte, weil sie natürlich merkte, dass es in diesem Umwandlungsprozess Gewinner und Verlierer geben wird und dass sie zu den Verlierern gehören würden. Ja. Und sie haben nichts unversucht gelassen. Und es war natürlich auch eine Strategie, dann von vornherein zu sagen, wir nennen uns Eurosolar, dass es gleich eine internationale Organisation ist, weil dieser Verbund der Länder, der europäischen Länder, brachte natürlich ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Ja? Wenn man jetzt die Solarenergie sich vorstellt oder Windenergie über das ganze Spektrum der erneuerbaren Energien. Ja, ich will vielleicht mal eine Pause machen, damit du Zwischenfragen stellen kannst.
Also was mich ja wundert, ich verstehe jetzt, es war bei dir auch so ein Stück weit die persönliche Betroffenheit. Die kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich damals zwar Teenager, da war ich nicht erwachsen, aber da hat man ja noch, erlebt man erst recht diese Ängste, was mit unserer Umwelt passiert. Aber ich kann mich dann noch erinnern, so ein bisschen an diesen Grovian, wo dann mir hängen geblieben ist, dieser Versuch, Großwindanlage, die ist gescheitert. Das klappt ja alles nicht. Ich habe dann irgendwann Anfang der 90er den Hermann Scheer bei Talking Turm in der Talkshow gesehen. Das war eine der ersten Talkshows. Und ich kannte ja ihn überhaupt nicht. Und ich fand nur, finde ich überzeugend, was er sagt. Als ich dann direkt mit euch in Kontakt gekommen bin, fand ich das ganz toll, dass ich dann sozusagen da mitarbeiten kann. Was mich aber interessiert nochmal, wie bist du, vielleicht kannst du auch bei Hermann sagen, zu der Überzeugung gelangt, weil ihr wart wirklich so fest überzeugt zu einer Zeit, wo der Mainstream, wo die Öffentlichkeit überhaupt nicht verstanden hat, wie groß das Potenzial an erneuerbaren Energien ist. Wie bist du dazu zu der Einsicht gekommen? Es war ja nicht einfach nur ein Glauben, es ist ja eine Tatsache, das wissen wir ja heute.
Naja, aber bestimmte naturwissenschaftliche Zusammenhänge kannte man ja. Ne? Man wusste natürlich, dass eigentlich das Hauptpotenzial der Energie von der Sonne kommt. Ja, und dass ja die ganzen natürlichen Abläufe, nehmen wir das Wachsen eines Baumes, ja nicht funktioniert, wenn es nicht das Sonnensystem gäbe, also wenn es die Sonne nicht gäbe. Ja, natürlich gehört der Regen dazu, das Wasser gehört dazu, das ist ganz klar. Aber diese naturwissenschaftlichen Grundlagen, die wusste man natürlich. Und im Grunde hatte man natürlich ja auch über Studien aus den Forschungen, nun auch die Zahlen, wie hoch das Potenzial ist, ja, dass es so ein Vielfaches von dem bedeutet, was man überhaupt nur nutzen muss. Ja, das kam ja sehr schnell, dass diese Studien auch da waren. Sicherlich waren wir an sehr, sehr vielen Studien, ich glaube, es sind allein im europäischen Rahmen 16 Studien gewesen, die wir da gemacht haben. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wann genau für mich das klar war, dass es also 100% möglich ist. Ja, aber eigentlich war es die Grundvoraussetzung, dass man sagt, es muss die Alternative sein. Weil wenn man sagt, ein Überleben ist nur im Kreislauf mit der Natur möglich, so wie es die Natur ja selber auch macht, ja, oder die anderen Lebewesen auf der Erde, dann ist eigentlich klar, dass es nur um die Alternative geht, die Fossilen abzulösen. Und es war am Anfang überhaupt nicht die Klimafrage, sondern es war mehr die Ressourcenfrage. Und bei dieser Ressourcenfrage war es dann eben so, dass man eben sah, dass politisch die Machtverhältnisse sich so konzentrierten, dass die Länder, eben die entwickelten Länder, die Industrieländer, sich ihre Ressourcen sicherten. Und dass im Grunde natürlich eine sich entwickelnde sogenannte Dritte Welt damals, ja, die Entwicklungsländer, dass sie gar keine Chance hatten, weil die Preise wurden ja durch die Industrieländer bestimmt und da war keine Entwicklungschance. Und darum war es auch für uns sozusagen innerhalb dieser Organisation die wichtigste Frage, Aufklärung zu betreiben. Ja, und wenn dann die Energiewirtschaft eben sagte, mehr als 5% ist sowieso nicht machbar, RWE betonte das ja immer wieder, naturwissenschaftlich sei das gar nicht anders darstellbar als 5% erneuerbar. Ja, und es bliebe auch immer additiv. Ja, und da bleiben sie ja bei dieser Behauptung, bleiben sie ja heute immer noch, dass sie sagen, es muss eben immer diese Grundlast sichergestellt werden, ja. Und damit haben sie natürlich auch immer gepunktet, ja, weil es nicht so ganz einfach ist, auf ein anderes System, ein total anderes System umzusteigen, ja, und das zu vermitteln. Und diese Vermittlungsaufgabe, das war eigentlich die Hauptaufgabe, die wir hatten. Und das begann natürlich mit vor allen Dingen für Schulen mit einem Foliensatz, der Weg zum Solarzeitalter. Sehr schöner Foliensatz. Ich weiß, du wirst den gekannt haben. Dann zu der Entwicklungsfrage, Energie als eine Weltfrage sehen. Ja, was ich auch mit dem Entwicklungshilfeministerium damals mit Unterstützung von denen gemacht habe. Das andere übrigens mit der KfW, nicht mit der KfW, was mit KfW, weiß ich jetzt schon nicht mehr, wer
Mit der
uns damals beim
Auftragsbank.
Foliensatz unterstützt hat. Auf jeden Fall haben diese Bildungsmaterialien enorme Verbreitung gefunden. Ja, es wurde uns geradezu aus den Händen gerissen, weil man sich es ja irgendwie vorstellen musste. Und dann musste natürlich folgen, dass man auch Veranstaltungen macht. Das fing mit kleinen Seminaren an, wurde dann größer in Form von großen, auch internationalen Konferenzen. Und dabei bildete sich dann heraus, dass es Schwerpunktthemen geben musste. Ja, ein Schwerpunktthema war von vornherein natürlich das Vermitteln naja, wie soll ich das jetzt sagen? Wenn man jetzt sagt, dass bisher alles auf einer bestimmten Ressourcenbasis beruhte, die an wenigen Plätzen auf der Welt ja durch internationale Konzerne vermittelt werden, gefördert werden mit enormen Ketten oder Gliedern, die dann jeweils als Zahlstellen auftauchen, also ein unglaublich kompliziertes und teures System, aber riesenmächtig. Und dann zu sagen, dieses System wollen wir aushebeln. Wir brauchen dieses System nicht. Wir brauchen die Fossilen in der Weise nicht, sondern wenn wir tatsächlich die Sonne nehmen, also die erneuerbaren Energien nehmen, dann sind sie überall. Und das ist der emanzipatorische Gedanke daran, dass also jeder daran teilhaben kann. Und da unsere Aktivitäten ja in die Zeit fielen, wo die Energieversorger noch die Fehler machten, dass sie intransparent ihre Preise gestalteten, hatte man natürlich sehr schnell offene Ohren, ja, weil viele Leute hatten erst angenommen, na ja, wie schön, wir werden so schön versorgt, der Strom kommt aus der Steckdose, aber in dem Augenblick, wo sie merkten, sie haben überhaupt keinen Einblick in die Preisgestaltung, ja, wurde das Ganze auch etwas kontroverser in der Bevölkerung diskutiert. Und das hat uns natürlich Zulauf gebracht an Fragestellungen, an konkreten Forderungen, ja, bis zu der Tatsache, dass eben die Politik wirklich aktiv werden musste. Aber wir waren immer noch auf diesem Level selber zu vermitteln, ja, mit großen Anzeigenaktionen in überregionalen Zeitungen und die dann von Bürgern mitgetragen wurden. Das hast du, glaube ich, auch noch mitbekommen, ja. Mhm. Und dann natürlich diese internationalen Konferenzen und nationalen Konferenzen zu der Frage zum Beispiel von Landwirtschaft oder eben zu Speicherfragen, international zu Speicherfragen und dann natürlich das große Thema der Architektur. Ne, das, was mit der Sonne bauen, ja, dass man versteht, dass man eben es nicht akzeptieren kann, dass der Baustil vom Norden bis zum Süden, also vom Nordpol bis zum Südpol, also bis zum Süden in der gleichen Form stattfindet, weil man natürlich sagt, die Energieversorgung, ob es nur um die Kühlung oder die Wärme ist, die wird eben fossil geliefert. Ja, ich kann bauen immer im gleichen Stil. Und das ist natürlich sehr unklug und war auch früher nie so, sondern das war eben erst, seit man dieses fossile Zeitalter begonnen hatte.
Das ist auch, glaube ich, der Bereich, wo wir leider am wenigsten erreicht haben in der Zwischenzeit, wenn man sich das anguckt. Ich erinnere mich, es war, glaube ich, meine erste Konferenz Solarenergie in Architektur und Stadtplanung, was ich damals sehr inspirierend fand, ist nicht ansatzweise umgesetzt worden. Aber ich nochmal zurück, also ihr habt sozusagen die Impulse am Anfang von Wissenschaftlern bekommen, die sozusagen die Wissensbasis dann geliefert haben. Und dann ging es darum, dass man das in die Politik, in die Öffentlichkeit reinträgt. Was mich ja auch immer, was ich immer sehr faszinierend fand, ist es, dass es zwar in meiner Wahrnehmung natürlich immer auch schon eine Minderheitengruppe war, also niemals der Mainstream so in den ersten 10, vielleicht 20 Jahren, aber doch immer eine parteiübergreifende auch Zusammenarbeit gab. Also ich weiß jetzt, selbst bei Ursula immer gab es quer durchs Parteienspektrum Mitglieder. Wie ist das? War das eine bewusste
das ist interessant.
Entscheidung?
Ja, das ist gut, dass du das ansprichst. Darum wollte ich auch gar nicht so über die Parteipolitik einsteigen, obwohl es natürlich notwendig war, dass eine Partei möglichst die größte oder damals wenigstens größte von der Personenzahl her, jetzt ja Mitgliederzahl, die SPD, wenn die das nicht in ihre Programme aufgenommen hätte, ja, und dann in Wahlprogramme gebracht hätte, dann hätte das natürlich auch nicht funktioniert. Das heißt also, ich habe jetzt erstmal die Parteipolitik bewusst außen vor gelassen, weil sie eigentlich für uns am Anfang gar nicht so das Thema war, obwohl natürlich Hermann Scheer ganz besonders natürlich in seiner Partei gewirkt hat. Das ist ganz klar. Ja, ohne diese große Partei hätte man ja auch kein EEG schaffen können. Ja, eine kleine Partei, damals waren ja die Grünen dann auch im Parlament, hätte man das natürlich nicht schaffen können, sondern musste ja dann die Mehrheiten dafür bekommen. Und darum sprichst du einen wichtigen Punkt an, der bei Hermann natürlich eine sehr große Rolle spielte, das Überfraktionelle. Ja, dass er natürlich merkte, dass man in allen Parteien Brückenköpfe haben kann. Nehmen wir mal nur die CSU, die ihre Wasserkraftwerke hatte, ja, Personen aus der CSU. Aber ich möchte das jetzt auch nicht vertiefen. Auf jeden Fall gab es überall Brückenköpfe, die das Thema erkannt hatten und als wichtig erkannt hatten und dann auch über ihre Parteizwänge dann hinweg sahen und diese überfraktionelle Gruppe, die sich um Hermann Scheer dann gebildet hatte, dann getragen haben. Ne? Das ist, war schon so, wie du das auch wohl miterlebt hast. Oder hast du das noch nicht so?
Ich denke auch gerade, weil du CSU sagst, an jemand, der auch, ich habe mal gehört, der sagte, er möchte gerne der Hermann Scheer der CSU werden oder sein, der Josef Göppel. Das war ja auch jemand, der leider kürzlich auch verstorben ist. Ein sehr, sehr anständiger, sehr aufrechter, der wirklich aus Überzeugung auch gekämpft hat, der, glaube ich, auch einer derjenigen war. Der war ja natürlich am Anfang noch nicht im Bundestag, aber ja im Bayerischen Landtag, war einer derjenigen, glaube ich, auf den man beispielsweise da mitzählen konnte, ne?
Richtig, ja, ganz genau. Und vorher habe ich vergessen, als du die Wissenschaft angesprochen hast, woher wir denn sozusagen diese Sicherheit genommen haben. Ja, ich meine, natürlich der Nobelpreisträger Oswald, das war schon eine Bibel für Hermann immer gewesen. Aber
kurz sagen, Oswald, weil dass die Leute jetzt das einordnen können, das war ja jemand, der hat vor 100 Jahren gewirkt.
Genau, ja, und seinen Nobelpreis bekommen. Aber die Wissenschaftler, die dann sozusagen zu uns stießen oder ihn angesprochen hatten, als Abgeordneten angesprochen hatten. Das waren dann solche zum Beispiel wie Professor Glubrecht, ja, der dann das Hameln-Institut, der war mal Kernphysiker, ja, der dann das Hameln-Institut gegründet hat. Oder das war natürlich Professor Götzberger, der das Solarinstitut in Freiburg, ja, und vor allen Dingen dieses autarke Haus baute, ja, dieses Projekt dort baute. Oder dann der Herr Nitsch Professor Nitsch bei der DLR in Stuttgart oder Herr Bloss, Professor Bloss in Stuttgart. Es war eben ein breites Spektrum, übrigens auch gleich auch schon von Stadtwerken. Herr Leonard von Saarbrücken war dabei am Anfang. Dann Herr Rettich, es sind ja oft schon Leute auch gestorben. Herr Rettich lebt ja auch nicht mehr. Oder Herr Attig. Ne?
Rottweil war der, glaube ich, ne?
Rottweil, genau. Ja. Und dann Herr Hartig, natürlich, auch bekannt. Und das heißt also auch aus diesem Spektrum, ja, aus dem kommunalen, sagen wir mal, kommunalen Versorgungsspektrum der Stadtwerke kamen eben auch Personen dazu und brachten ihre Expertise im Grunde aus diesem Bereich mit. Ja. Und das hat natürlich dann einen weiten Fundus bedeutet, den man dann, wenn man dann Konferenzen oder Seminare machte, benutzen konnte, weil sie natürlich dann auch als Referenten auftraten oder Papiere hatten und Bücher geschrieben hatten oder was dann eben sozusagen als das tragende Fundament sein konnte, ne? Wo man dann auch darauf verweisen konnte. Für mich war es übrigens sehr, sehr schön zu sehen, dass man dieses energieautarke Haus da bei Freiburg von Götzberger, okay. Ja, ist auch leider im letzten Jahr gestorben, dass man darauf verweisen konnte, dass sowas machbar ist, schon in der damaligen Zeit, das hat ja immer keiner geglaubt, ne? Und solche Dinge waren sehr, sehr wichtig. Das Drehhaus von dem Architekten Disch, auch in Freiburg, war natürlich auch ein interessantes Projekt, was sich mit der Sonne drehte, ne, in dem er ja auch gewohnt hat. Also Anschauungsmaterialien waren sehr wichtig. Das war auch für uns dann mit ein Grund, uns bei der EU darum zu bewerben, einen Solarpreis vergeben zu können, den Europäischen Solarpreis. Das wurde nämlich von der EU ausgeschrieben und wir haben dann diesen Zuschlag bekommen und haben dann tatsächlich eben diesen Solarpreis begründet, ne, den europäischen und den deutschen. Aber in der Zwischenzeit haben wir natürlich die meiste Öffentlichkeitsarbeit über Konferenzen gemacht. Ne?
Dann gab es ja doch tatsächlich, das war wirklich ja das Jahr, wo ich sagte, wo ich dann dazugestoßen bin, das Jahr, du sagtest, es gab immer parteiübergreifende, fraktionsübergreifende Kontakte. Ich weiß, es gab ja auch beim Europäischen Parlament gab es ja auch eine Gruppe, die dann zusammengearbeitet, koordiniert hat. Aber 1998 dann der Regierungswechsel hat dann schon einen großen Unterschied auch bewirkt. Ne? Also auf einmal waren andere Mehrheiten da im Parlament und dann ging eigentlich doch die politische Arbeit so richtig los. Also vorher hat man ja sehr viele Konzepte vorbereitet und dann ging ja natürlich nicht direkt über Eurosolar, aber im Parlament, vor allem im Bundestag, ging es dann los, dass dann richtig auch Gesetze gemacht worden sind.
Was meinst du jetzt? Die Enquete-Kommission hatte ja schon vorher gearbeitet, ne, für die Klimafragen, und das haben wir jetzt ein bisschen ausgeklammert. Natürlich war eine bestimmte Öffentlichkeit ja schon gegeben durch den Club of Rome mit seinem Grenzen des Wachstums, ja, mit solchen doch auch nicht zu ignorierenden Argumentationsebenen, die dann natürlich auch in die politischen Prozesse mit eingespielt worden sind. Und diese Gründung der Enquete-Kommission, ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, wann es genau war, aber das waren ja mehrere Berichte, die dann erstellt wurden. Und daran waren ja auch nicht nur Politiker, sondern hauptsächlich eben Fachleute aus der Wissenschaft beteiligt. Ja. Das war jetzt nicht nur ein politischer Prozess in der Weise, dass er sozusagen nur von den Abgeordneten gestaltet worden wäre, sondern es war eben schon vorher über Arbeitsgruppen bzw. Kommissionen, gerade diese Enquete-Kommission für Klima, und es gab noch eine Enquete, ich weiß, ich habe jetzt ist nicht mehr parat.
Aber es ist dann ja, also ich habe jetzt gedacht an Entscheidungen wie das 100.000-Dächer-Programm, das dann aufgelegt wurde 1998, 1999, schnell. Vor allem das erneuerbare Energiengesetz, das ja dann und diverse
Marktanreizprogramme. Ja, da sind wir noch nicht. Ja, also die Vorarbeit, darum halte ich daran so fest. Hm. Ja, diese Vorarbeit war das eigentlich das Spannende und Wichtige. Hm. Ja, weil diese Vorarbeit, wenn sie nicht gelaufen wäre, hättest du, glaube ich, dieses Verständnis auch in der Bevölkerung gar nicht aufbauen können. Ja. Oder wenn man jetzt mal die Frage nimmt, ein Einspeisegesetz überhaupt vermitteln zu können, dann müssen die Leute erstmal selber irgendwo abgeholt worden sein. Und dazu hatten wir eine kommunale Solarenergieinitiative ins Leben gerufen. 94 war das, glaube ich. Und das war habe ich einen Leitfaden erstellt, mit dem eine Kommune arbeiten kann, ja, zum Beispiel Kommunalvertreter oder aber auch Bürgerinitiativen, die dann das bei ihren Kommunalvertretern einfordern, dass man sozusagen auf der regionalen Ebene Arbeitsgemeinschaften schafft und das dann wieder in die Regionalparlamente einbringt. Ja, das nannten wir die kommunale Solarenergieinitiative. Und da konnte man eben dann die Materialien, die man dazu brauchte, eben bei Eurosolar, ob das der Foliensatz oder Bücher von Hermann, weil er ja auch immer, das war ja auch so spannend bei ihm, er hat das Ganze ja immer mit Büchern begleitet. Das begann ja mit Sonnenstrategie, Politik ohne Alternative, ja, setzte sich ja dann fort mit solare Weltwirtschaft oder Energieautonomie und dann energetische Imperativ, aber es waren eben immer all diese Entwicklungsschritte, auch immer über Bücher bei ihm belegt. Und da konnte man immer so schön nochmal nachlesen, wie man es schön formulieren kann. Und das hat natürlich eine große Wirkung gehabt. Ja. Und ich glaube, die politischen Prozesse hätten auch sonst nicht so funktionieren können, weil du brauchst einen Argumentator. Und dieses zu übersetzen, die Argumente dann auch den Leuten zu ermöglichen, ja, dass sie diese Argumente auch für sich in Anspruch nehmen können, ja, dass sie damit selber argumentieren können, weil du hast ja auch einen wichtigen Punkt, glaube ich, in einer Frage schon angesprochen. Es kommt ja darauf an, dass wenn man so einen Energiesystemwechsel macht, gibt es ja die neuen Träger. Und die neuen Träger müssen wissen, dass sie die neuen Träger sind. Ja, mhm. Und das ist, ja, darum meine ich, dass kommunale Solarenergieinitiative war eben die Notwendigkeit, dem Einzelnen zu sagen, sein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Er ist der Träger, ja, weil nichts ist charmanter und besser, als wenn ich die Photovoltaik auf dem Dach habe und die dann hinterher den Strom gleich verbrauche. Ja, eine bessere Verknüpfung gibt es ja gar nicht, weil im Grunde geht es ja darum, dass man Produktion und Verbrauch verknüpft. Und das zu erreichen über die Erneuerbaren, das war ja das Schöne. Ja, darum habe ich das mit den Ketten so ausgeweitet, mit den fossilen Quellen irgendwo auf der Welt. Ja, die dann natürlich internationale Konzerne begründen müssen, ja, weil die das nur stemmen können. Und das ist dann das riesige Verteilsystem, was keiner hinterher mehr durchschaut, wie da die Preisbildung überhaupt ist und wer da alles profitiert. Ja, und das kann man jetzt eben umdrehen. In dem Augenblick, wo ich diese Quelle nicht mehr habe, sondern eine ganz neue Quelle, nämlich die Sonne oder die Erneuerbaren, wenn es besser so formulieren will, ja, die eben von jedem nutzbar ist. Jedem auf der ganzen Welt. Und das ist die Revolution im Grunde an diesem Energiewandel oder Energienutzungswandel.
Du hast gerade eine interessante Formulierung benutzt. Man muss den Leuten bewusst machen, dass sie das selbst in ihren Händen haben können. Ja. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Frage und die auch heute ganz, ganz aktuell ist. Ich glaube, vielleicht sogar noch aktueller. Also es gab ja am Anfang dann, du sagtest, ihr habt am Anfang mit sehr vielen Wissenschaftlern gearbeitet. Dann gab es zunehmend auch, also eines meiner ersten Projekte war dieses Erneuerung von Gemeinden und Regionen durch erneuerbare Energien.
Das ist das.
Mhm. Und dann zunehmend dann auch kommunale Akteure mit reintraten. Da sind dann auch viele Genossenschaften entstanden. Enercon als großer immer größer werdender so Industrieunternehmen sind entstanden. Auch im Solarbereich sind ja einige entstanden. Also es waren aber immer noch, oder eigentlich zu dem passend, was du sagst, sehr viele lokale, eben dezentrale Akteure, die das Ganze dann aber auch richtig zu einem Wirtschaftsfaktor auch gemacht haben. Ne?
Ja. Aber dieses Verständnis musste auch erst vermittelt werden. Ne? Mhm. Und das ist aber gelungen, da hast du völlig recht. Das war gelungen und es kam eben nur immer darauf an, wie viel Gegenwind bekommen wir und wo kommt der Gegenwind her? Und da muss ich sagen, es ist immer die Energiewirtschaft gewesen. Ja? Ob das nun beim Netzrückkauf, was sie nicht zulassen wollten, oder überhaupt nur die Erneuerbaren in die Netze zu bringen. Ja, es war ja immer wieder die Blockadehaltung. Ja? Und das ist schon auch regional nicht einfach zu regeln dann, ja, weil auch in den Kommunen sind die Interessenvertreter natürlich stark. Es ist nicht nur auf die Lobbyisten sind nicht nur in Europa oder in Deutschland vor den Parlamentstüren oder den Ministerientüren, sondern sie sind auch regional. Die sind vor Ort.
Ja, oh ja. Kann ich bestätigen, meine eigenen Stadtwerke.
Ja, und das haben wir in so kleineren Dingen natürlich sehr hautnah mitbekommen. Das ist allein dieser Begriff Verspargelung der Landschaft. Das kam ja nicht von den Bürgern selber, sondern das wurde ihnen ja alles erzählt, dass man sozusagen die Natur zerstört durch die Windkraftanlagen, weil das die Landschaft versparen. Ja, dieser ästhetische Begriff, der plötzlich bei ihnen da eine so riesige Rolle spielt, ob ein Kernkraftwerk schön aussieht, fragt keiner, ja, oder die Strommasten, die es ja nun, weiß Gott, in größerer Anzahl über Landleitungen, meine ich jetzt, ne, eine Überzahl gibt oder gab, immer schon gab, in ihrem System. Aber das war eine Ästhetik, ne, die sie, darum haben wir auch mal so ein schönes Foto dann gemacht, wo man eben diese Strommasten mit einem schönen Sonnenuntergang sich anguckt, ne, während eine Windkraftanlage ist eine Verspargelung der Landschaft. Ne?
Mhm. Ja. Ja, das an das Foto kann ich mich auch gut erinnern, das Poster, das hing da irgendwo.
Ja, und das habe ich jetzt auch noch im Vor. Ja, mir. Und das sind so alles so kleine Schritte gewesen, die man über die vielen Jahre dann gegangen ist. Ne? Und sicherlich war es natürlich hinterher eine wichtige Sache zu sagen, du hattest ja auch gefragt, wie ist es denn überhaupt zu Irena gekommen? Ne? Das war ein sehr, sehr langer Entwicklungsprozess. In der Zeit, wo Regen noch den Weltraum militarisieren wollte, da meinte dann Hermann, dem etwas entgegenzusetzen und entgegenzumüssen und zu sagen, wir brauchen ein solares SDI sozusagen, einen solaren Verbreitungsvertrag, ja, gegen dessen. Aber das ist jetzt nochmal die andere Frage, denn des Nichtverbreitungsvertrags der Atomenergie, ja, dass man dann eben einen Verbreitungsvertrag organisiert für die Erneuerbaren. Ne? Nur das ging natürlich auch in die andere Richtung am Anfang. Da war es dann so, dass die Habenichtsstaaten, also die unterschrieben, dass sie keine Kernenergie, keine Atomwaffen besitzen werden, und dass die dann eben unterstützt wurden bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie. Ja, und heute ist man natürlich was erstaunt, dass diese Länder natürlich heute ihre friedliche Nutzung sehr schnell auch verändern können. Das war aber früher schon bekannt, dass man daraus natürlich auch sehr schnell wieder die militärische Nutzung dann hinterher aufbauen kann. Ja, ja. Wenn man da sich heute drüber wundert, das war also damals schon bekannt, dass das nicht günstig ist. Und wir haben dem natürlich sehr früh dann entgegengesetzt, dass man dann einen solaren Verbreitungsvertrag dem gegenübersetzen muss. Ne?
Ich erinnere mich, dass das, also auch von den Erzählungen, das habe ich natürlich nicht persönlich mitbekommen, aber Hermann selbst da auch von 1992 berichtet, von der Rio, der ersten Weltumweltkonferenz, die ja schon ein wichtiger Schritt war für Umweltbewusstsein insgesamt. Aber jetzt, was die Energiepolitik angeht, also war zumindest sehr deutliche Aussagen auch von Hermann Scheer dazu, der das, glaube ich, mehr so als Flop gesehen hat, als erfolgreiche Verhinderungskonferenz, was die Verbreitung der erneuerbaren Energien angeht. Ist das die Idee von diesem solaren Verbreitungsvertrag, ist das dann als Folge daraus entstanden oder war das schon vorher entstanden?
Vorher schon.
Oder und dann war ja der Versuch, im Rahmen der Vereinten Nationen was zu machen, was ja dann nicht geklappt hat, weil da eine Einstimmigkeit notwendig gewesen wäre. Es ist ja dann, es gab damals ja die Idee, auch im Rahmen von Eurosolar mit unterstützt, dass man innerhalb der Vereinten Nationen eine internationale Struktur schafft, Agentur, wie man auch immer das dann nennen wollte, Organisation, das ja gescheitert ist an der Anforderung, dass es hätte einstimmig beschlossen werden müssen.
Ja, das hat Hermann dann auch nicht weiter verfolgt. Die IRENA ist dann anders entstanden. Das war dann einfach ein Bündnis mit verschiedenen Staaten. Ja, das hat natürlich dann auch noch mal sehr lange gedauert. Und dafür Staaten zu gewinnen, da hat Eurosolar dann vorher einen Weltrat gegründet, um überhaupt erstmal an Staaten herantreten zu können, die das unterstützen, an Länder, ja, möglichst auf einem großen, breiten Spektrum, weltweiten Spektrum. Und das hat auch geklappt. Auch das Internationale Parlamentarierforum hat sich dem angeschlossen, sodass dann 2006 oder und 2008, glaube ich, war es, jeweils zwei große Konferenzen in Bonn und einmal in Berlin stattgefunden haben, wo schon mal diese Erklärungen abgegeben wurden, dass man das will, ja, dass man diese... Es ist eben ein sehr, sehr langer Weg gewesen, um überhaupt zu IRENA zu kommen. Ja. Und mit viel Reisetätigkeiten und dann, als es dann schließlich in Regierungsprogramme wirklich übernommen wurde, ja, dann musste es ja auch umgesetzt werden. Und diese Länder mussten auch bereist werden, ja, um zu, die Mitstreiter auch wirklich bei der Stange zu halten. Ja. Und als dann 2009 die Unterschriften erfolgten, dann waren es, glaube ich, 76 Länder, die dann gleich mitgemacht haben von vornherein. Aber auch da muss ich sagen, wenn ich diesen ganzen Entwicklungsprozess, darum gibt es ja ein ganzes Buch, ein ganzes Büchlein drüber, The Long Road zu IRENA, es war nicht von allen geliebt, auch bei den Umweltverbänden war das alles nicht, na, das wirst du wissen, ja, und war das gar nicht gewollt, sondern ja, aber das ist jetzt zu weit, das würde zu weit führen, wenn man da im
also, als kleine Anekdote kann ich berichten, ich werde jetzt auch keine Namen nennen, aber dass wir als, ich habe da für den Weltwindverband auch schon gearbeitet, dass mir dann so um das Jahr 2005 rum ein Mitarbeiter aus dem Umweltministerium gesagt hat, so zu zweit, ne, dass keiner zuhört, wir sollen doch bitte aufhören, IRENA zu fordern. Soweit ging es zu der Zeit. Es war nicht so eine persönliche Meinung, sondern das war schon so, jetzt hört mal auf damit. Das stört uns. Also es gab damals sicherlich von Seiten Teil der deutschen Regierung Gegenwind. Ich hatte selbst dann auch viele Gespräche. Ich war dann in Indien zum Beispiel und Pakistan, China auch mitgeworben, um das Ganze mit zu unterstützen. Aber das war beeindruckend, dass man das geschafft hat. Und dann ist ja IRENA heute eine wirklich riesige ich glaube jetzt über 170 Mitgliedsorganisationen.
Ja, richtig tolle Organisation geworden. Und sie machen ja auch immer sehr umfassende Berichte, was ganz wichtig ist für die einzelnen Länder. Ja, dass man auch mal sehen kann, was sich auf der Welt tut. Das musste, so eine Organisation musste gegründet werden. Ja, das war überfällig, nicht überfällig, aber es musste dahin führen. Ne? Aber dieser erste Schritt, das war nicht günstig, sondern man musste es eben über die Länder direkt machen.
Nun bist du ja seit auch einigen Jahren nicht mehr aktiv involviert, hast deinen wohlverdienten Ruhestand, wobei du dich auch sehr noch um viele Themen auch teilweise auch noch mit einbringst. Jetzt interessiert mich aber natürlich aus deiner langen Erfahrung und eben in den 80ern begonnen, gerade mit immer dem Fokus auch lokale, dezentrale Akteure zu unterstützen, dass die Chancen zu nutzen, auch eine Demokratisierung der Energiewende herbeizuführen, wie du die Entwicklung jetzt siehst. Also wir haben jetzt ja eine Phase, wo tatsächlich kaum noch jemand sagt, erneuerbare Energien machen gar keinen Sinn. Selbst sehr viele sagen 100% machen wir irgendwann, aber sie sagen halt irgendwann. Und die Frage ist, wie schnell das geht. Und man merkt ja schon auch, dass teilweise auch versucht wird, von Konzernen, die bislang im Ölbereich oder sonst wo waren, jetzt ihre Monopole zu übertragen auf die erneuerbaren Energien. Wie nimmst du das wahr, jetzt ohne dass wir jetzt allzu sehr ins Detail gehen müssen, aber wie siehst du da die Entwicklung? Siehst du da eine widersprüchliche oder eine entgegenläufige Entwicklung zu dem, wie die Entwicklung du selbst mit angestoßen hast? Oder denkst du, das ist jetzt einfach so ein bisschen Dialektik und es geht irgendwann mal Richtung dieser dezentralen, demokratischen, partizipativen Energiewelt?
Ja, das wird gar nicht so einfach. Und zwar aus folgendem Grund. Natürlich, wir haben vorher schon über die neuen Träger gesprochen, die es nur auch wissen müssen, dass sie neuen Träger sind. Ja. Wenn sie das heute noch immer nicht in der Weise verstanden haben, dass es sich um einen Systemwandel handelt, sondern dass sie einfach nur ihre Photovoltaik oder Wärmepumpe oder was auch immer im Keller haben oder draußen haben, die Wärmepumpe, ja, aber nicht das Verständnis über den Systemwandel, dann fände ich das sehr schade. Ja, und wenn das auch in den Kommunen nicht mehr unter diesem Gesichtspunkt läuft, dann finde ich das auch sehr schade, weil natürlich ist es so, dass die bisherigen Träger, die bisherige Energiewirtschaft ja nicht aufgeben wird, sondern sie möchte natürlich am liebsten in den alten Strukturen die neuen Anbieter oder die neuen Potenziale mitverbreiten. Ja, und das ist natürlich am einfachsten, wenn sie es in den gleichen Strukturen machen können. Darum ist es ja auch nicht verwunderlich, dass sie am liebsten natürlich so ein Produkt wie den Wasserstoff vermarkten möchten. Also es geht bei Ihnen ja immer um ein Vermarktungsprinzip. Sie müssen ja daran verdienen. Und wenn Sie dieses politisch unterstützt gut können, ja, und unter Umständen dadurch sich ein Konkurrenzpreis entwickelt, sagen wir mal gerade beim Wasserstoff, ja, wenn er nun tatsächlich nicht nur für die Großindustrie oder für die großen Schiffe oder Flugzeuge oder so, wo sie ja im Grunde eine wichtige Rolle auch spielen können, der Wasserstoff eine Rolle spielt und auch in der Stahlindustrie notwendig ist, das ist ja alles vorausgesetzt jetzt mal als Notwendigkeit, ist aber trotzdem die Frage, zu einem richtigen Geschäft würde es aber erst für einen Versorger, wenn es eine Massenbasis hat. Und darum wäre es natürlich charmant, wenn das bis in jedes Haus ginge. Ja, und man kann heute schon Quartiere unter Umständen mit Wasserstoff versorgen. Ja, aber da wäre ich dann dafür, dass dieser Wasserstoff dann vor Ort erzeugt worden ist aus irgendwelchen erneuerbaren Quellen, möglichst als Abfallprodukt, als Überschussstrom oder aus anderen Quellen, die nicht zusätzlich erschlossen werden müssen, sondern einfach da sind, erneuerbare jetzt immer. Ne? Dann wäre das ja machbar. Aber zu sagen, jetzt gehen wir mal an die Länder im Süden oder Chile oder sonst irgendwo und bauen dort die Infrastruktur auf und leiten dann das Produkt mit Schiffen und dann Röhren bis zu einem Versorgungssystem. Das scheint mir doch dann sehr problematisch zu sein.
Ich glaube, das ist einfach das Verlockende, dass man einerseits die konservativen Teile der Gesellschaft damit beruhigt, dass man sagt, ihr könnt alle eure Gasheizungen behalten. Wir schicken euch demnächst Wasserstoff. Und dass natürlich die Unternehmen glauben, irgendwie können wir dann einfach das Geschäft so weiterführen, wie es ist.
Richtig.
Ob das jetzt dann funktionieren wird, das ist dann eine ganz andere Frage. Aber indem er die Illusion erzeugt, nimmt man ja erstmal den Handlungsdruck weg. Ne? Das merkt man jetzt ja im Moment im Alltag schon, also wenn man den Medien einfach Berichterstattung zuhört.
Ja, darum ist es ja auch sehr gefährlich, würde ich sagen, wenn man jetzt durch die LNG-Terminals sehr viel Gas bekommt, was man hinterher vielleicht gar nicht braucht. Und dann unter Umständen damit beginnt, daraus Wasserstoff zu machen. Ne? Ja, das erste Mal ist es dann kein grüner Wasserstoff, sondern ist dann grauer, blauer oder was weiß ich. Ne? Das Farbenspektrum ist breit dort. Und das ist dann für mich ein Greenwashing. Ja, und wenn man dann behauptet, das ist aber eine günstige Angelegenheit, nur weil man eben zu langfristige Verträge geschlossen hat und dieses LNG-Gas eben einfach kommt, weil man auch so viele Terminals gebaut hat. Das sehe ich zum Beispiel als eine Problemsituation, wenn das wäre, wenn das wirklich so kommen würde. Ja, die Dezentralität zu stabilisieren, um diese regionalen Wirtschaftskreisläufe zu nutzen, was ja in der Daseinsvorsorge, wenn man die Stadtwerke mit einbezieht, die Kommunen mit einbezieht, eigentlich der richtige Ansatz wäre. Ne? Dann wäre es politisch wichtig, dass man viel, viel mehr dort investiert, auch an politischer Kraft und vor allen Dingen an Öffentlichkeitsarbeit, als immer wieder diesen Wasserstoff zu propagieren und zu sagen, wir machen jetzt einen Wasserstoffhochlauf. Und das ist ja in der gesamten EU das große Thema. Und das macht mir Sorge.
Liebe, dann nehme ich das jetzt mal als dein Schlussplädoyer, nicht nur die Sorge, sondern auch das Plädoyer, konzentriert die Ressourcen auf den lokalen Ausbau, sodass die Wertschöpfung auch lokal stattfindet, damit diese Energiewende zum Erfolg kommt. Also ich glaube, es ist jetzt ziemlich klar auch rausgekommen, wir haben diesen Energiesystemkonflikt noch nicht überwunden. Wir sind wahrscheinlich gerade mittendrin, immer noch. Und im Moment findet er ja teilweise bei den erneuerbaren Energien statt. Du bist sicherlich eine derjenigen, die am meisten mit dazu beigetragen hat, dass wir überhaupt so weit gekommen sind, wie wir heute sind. Und von meiner Seite aus an der Stelle herzlichen Dank dafür, für den Beitrag, den du da geleistet hast. Es war mir eine große Freude, dass du heute mein Gast warst. Und ich bin sicher, dass wir sehr viele sehr interessierte Hörerinnen und Hörer haben werden, die deinen Ausführungen hier dann zuhören werden. Herzlichen Dank, liebe Irm. Und damit verabschieden wir uns. Ich werde in 2 Wochen wieder melden und werde über soziale Medien den nächsten Gast bekannt geben. Und liebe Irm, wenn du noch ein letztes Wort haben willst, dann überlasse ich das gerne dir.
Ja, bei mir gilt es auch nur, Dank zu sagen, lieber Stefan. Es war nett, dass wir hier diesen Austausch vornehmen konnten, obwohl es wahrscheinlich nicht so ganz einfach ist, eine so lange Zeitspanne in ein kleines Karo zu kriegen bei einer kleinen Diskussionsrunde. Aber ich hoffe, wir haben etwas oder ich habe auch ein bisschen was übergebracht von dem, was mich damals die vielen Jahre beschäftigt hat und aber mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Danke dir.
Herzlichen Dank dir und auf Wiedersehen, auf Wiederhören.
Tschüss.